Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB-Podcast-Folge Coach the Coach. Heute wieder mit dem Dream Team. Colin Danielsmaier, Karl Schwarzenbrunner. Oder sollte ich lieber sagen mit dem Traumgast? Ich mache anders nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen DEB-Coach the Coach-Podcast-Folge mit dem absoluten Traumgast. Colin Danielsmaier. Colin, hi. Was?
Ja.
Ja, was soll man sagen?
Ist ein Traum. Wenn du meinst, ja. Ja, mittlerweile so. Bin ich ja schon mehr zu Hause als Gast.
Oh. Ja, wo wir beide sind, ist zu Hause. Colin, heute wollen wir über ein Thema sprechen. Es kommen ja auch eine immer wieder, wir bekommen ja Zuhörer anschreiben.
Zuschriften quasi. Zuschriften,
ja. Und dann wollen wir doch die auch mal aufgreifen, immer wieder. Und eine Thematik, die jetzt kommt, ist Sommertraining. Und das passt ja jetzt auch, wenn der Podcast dann ausgestrahlt wird, weil dann ist Sommertraining. Sommertraining, ja. Deswegen Sommertraining, Colin. Sag mir deine Gedanken dazu.
Ja, also grundsätzlich ganz einfach ist ja erstmal Training
im Sommer. Im Sommer.
Ja, und ist natürlich ein elementarer Bestandteil der Spielerentwicklung. Ist ganz wichtig, hängt immer auch dann davon ab, wie es gestaltet wird. Aber das, denke ich, dem würdest du auch zustimmen, dass es Sinn macht, 12 Monate im Jahr zu trainieren.
So viel als möglich zu trainieren, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, dass dieses Thema Pausen auch oft überschätzt wird oder wie lange auch ein Spieler im Nachwuchs Pause machen muss. Das ist ein Riesenthema aus meiner Sicht im Bereich Athletik, dass man auch mal unstrukturierter trainiert. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber auch, dass man dann, wenn man auch vielleicht auch der Verein mal Pause macht, 3 Wochen mal die Schotten dicht macht, trotzdem weiter trainiert und dann vielleicht auch nicht so strukturiert Eishockey, sondern eben läuft, Basketball spielt, mit seinen Freunden im Bikepark ist, Tennis spielt etc. pp. Aber damit man sich einfach, man muss sich trotzdem einfach weiter bewegen. Das ist für mich ein elementarer Punkt. Aber um das jetzt ein bisschen strukturierter anzugehen, Colin, was viel interessieren wird, ist erstes Thema Camps. Sommerzeit ist Campzeit, richtig? Stehen wir zu diesem Thema Eishockey-Camps?
Ja, also ist mit Sicherheit so, dass es für viele auch Campzeit ist. Gibt ja die unterschiedlichsten Formen, ob das jetzt längere Camps sind oder Wochenendcamps. Da wird ja alles Mögliche angeboten. Und grundsätzlich spricht ja auch nichts dagegen. Ich meine, wenn wir jetzt strikt gegen Camps wären, wäre auch schwierig, wenn wir dann selber welche anbieten.
Richtig.
Ja. Insofern, ich denke, man muss einfach nur wissen, was man erwartet. Man sollte ein bisschen auch darauf achten, auf die Belastungssteuerung, auch eben bei den Camps. Ich halte es jetzt nicht für unglaublich zielführend, die Kinder jetzt jedes Wochenende da 2 Tage zu Camps zu schicken, weil sie in der Regel ja eben auch unter der Woche dann fast an jedem Tag trainieren, zusätzlich die Belastung mit Schule haben. Und da finde ich es auch einfach schlichtweg nicht nötig, dass man alle paar Wochen mal zu so einem Camp geht. Finde ich absolut legitim. Und auch was die Sommerferien angeht, dass man da auch mal an einem Camp teilnimmt, ist mit Sicherheit zielführend. Man sollte sich aus meiner Sicht immer überlegen, was man von so einem Camp erwartet.
Ja, der Anspruch, ja.
Ja, weil die Camps auch mit Sicherheit andere Qualitäten bieten. Ob man jetzt wirklich möchte, dass die Kinder da bessere Eishockeyspieler werden und auch individuell gefördert, ist das eine. Dann ist es aber auch genauso legitim zu sagen, dass die Kinder einfach mal eine Woche wie bei so einem, ich sag jetzt mal, einem regulären oder normalen Feriencamp einfach nur bespaßt werden. Auch das ist völlig legitim.
Absolut.
Ich finde, wie gesagt, nur, dass man sich vorher ein bisschen damit auseinandersetzen sollte, um dann hinterher nicht enttäuscht zu werden, weil auch da muss man ehrlich sein, ganz günstig ist der Spaß ja nicht. Und ich glaube, dass sich da jeder besser fühlt, wenn er weiß, dass sein Geld da angelegt ist, wo er es auch angelegt haben will, beziehungsweise dass dann eben auch die Erwartungen gedeckt werden. Und viel mehr gibt es aus meiner Sicht da gar nicht zu beachten. Außer eben, dass ich nicht denke, dass es zielführend ist, wenn von 6 Wochen Sommerferien 5 Wochen im Camp rumgeturnt wird, weil auch da ist dann irgendwann Feierabend, die Aufnahmefähigkeit ist nicht mehr gegeben. Das ist aus meiner Sicht schlichtweg rausgeschmissenes Geld.
Ja, vielleicht ein Satz dazu noch. Ich finde, du hast es ja schon klar angesprochen, die Erwartungshaltung. Auch diese, ich benutze das Wort jetzt auch dezidiert, so diese Marketing-Sprüche, dass besuch unser Camp und innerhalb von wenigen Tagen bist du ein komplett anderer Spieler etc. So viel besser ausgebildet. Da bin ich, das ist, finde ich, immer für mich schwierige Versprechen. Deswegen schau an, was man wirklich möchte. Genau. Vielleicht auch, wenn Kinder nur mal beschäftigt werden wollen und Freude an dem Ganzen haben, absolut akzeptabel.
Ja, sie sind auf dem Eis. Auch das muss man sagen. Ne? Es gibt da auch Kinder, das sind dann in der Regel auch die Kinder, mit denen die allermeisten werben, weil sie selbst dann vielleicht auch in Wirklichkeit gar nicht so viel dazu tun mussten, die aber trotzdem erfolgreich geworden sind, dass es einfach Kinder und Spieler gibt, die profitieren grundsätzlich von Eiszeit, weil die selber ihre Wege finden, bei egal welcher Art von Eiszeit besser zu werden. Mhm. Und es gibt halt auch einfach Kinder, die, mit denen muss man sich beschäftigen, die muss man wirklich auch trainieren, auf die muss man zu jeder Zeit achten, die muss man weiter korrigieren. Und da muss man ein bisschen, glaube ich, einen Blick haben, was für ein Kind habe ich. Wie ist das von der Aufmerksamkeit? Wie viel nimmt es da so mit? Und dann das, was du angesprochen hast, ja klar. Dann die Abschlussgespräche von so Camps. Also ja, hier Frau und Herr Doktor sowieso. Hier in den letzten 4 Tagen hat sich ihr Kind unglaublich entwickelt. Und was könnten wir alles erreichen, wenn sie jetzt auch noch die nächsten 10 Camps bei uns buchen? Das sind halt so Sachen, da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Für mich ist es in der Regel, und so bauen wir unsere Camps ja auch auf, schon ein Qualitätsmerkmal, dass man versucht, den Spielern so viel wie möglich mitzugeben, wo sie auch zukünftig für sich selber weiter dran arbeiten können. Also auch ein bisschen was an Know-how und dass man eben auch sagt, hey, das und das, die sind die Kleinigkeiten, achtet auch in euren Trainingseinheiten im Verein darauf, weil wenn man mal ehrlich ist, gemessen alleine an der Zeit, die man im Verein auf dem Eis verbringt oder bei so Camps, da wird die meiste Zeit halt im Verein gemacht und wenn man da den Kindern helfen kann, Dinge mitzugeben, die sie auch in den Vereinstrainingseinheiten besser machen, wo sie für sich selbst darauf achten können. Ich glaube, da ist einem dann am meisten mitgeholfen.
Nächster Punkt, Athletik, Training.
Fragst du mich das jetzt?
Ich frage dich ein bisschen und dann schauen wir, dann spielen wir uns die Bälle zu. Ich frage dich mal, Colin. Du machst ja auch Athletiktraining für die U7, U9, richtig?
Ja, ich helfe da aus. Jetzt genau, mein jüngster Sohn ein bisschen U9, bin ich da jetzt wieder mehr mit eingestiegen. Ja. Was möchtest du hören?
Und wie ist das so, Colin?
Ja, ist gut, ist anspruchsvoll, muss ich echt auch sagen. Aber da geht es ja in erster Linie darum, dass die Kinder sich bewegen. Wir haben jetzt, muss ich aber auch sagen, wir probieren jetzt halt viel aus, auch mit Schlägern zu machen. Das heißt, dass wir einfach, weil es ja im Grunde genommen um viel Bewegungshygiene geht, Bewegungserfahrung, auch Bewegungsqualität, dass man aber trotzdem das versucht auch an einigen Stellen nicht so allgemein zu halten, sondern eben auch ganz viel mit dem Eishockey zu verbinden. Das heißt, wir arbeiten da zum Beispiel wenig mit Hürden, sondern nehmen unsere Schläger mit. Die Kinder haben zu jeder Trainingseinheit einen Schläger mit dabei. Die springen über die Schläger, die sprinten um die Schläger rum, die fangen die Schläger, die machen dies, die machen das, die machen ihre Kniebeugen mit dem Schläger. All solche Dinge. Ich finde, dass da diesen Bezug zu unserem Werkzeug herzustellen und diese Normalität, dass ich mich halt auch mit Schläger bewege, abseits dessen, dass die natürlich auch viel ohne Schläger machen, aber ich finde es grundsätzlich schon zielführend, dass die Kinder auch in dem Alter lernen, sich damit auseinanderzusetzen. Plus der Tatsache, dass wir natürlich auch den Schläger für ganz eishockey-spezifische Dinge benutzen, wie Stocktechnik, wie Passübungen, solche Sachen.
Deklinieren wir das mal ein bisschen durch, bevor wir nochmal auf das technisch-taktische Thematik gehen, weil jetzt im Sommer, da sind wir uns ja schon auch einig, auch viel machen kann, richtig? Das kommen wir dann noch, aber bleiben wir kurz bei diesem Überbegriff Athletik. Auch dort hat es ja dann auch etwas mit der Alterskohorte ein bisschen zu tun. Nichtsdestotrotz, ein paar Regeln wird es immer geben. Und zwar, erstmal muss man es überhaupt mal machen. Athletiktraining ist elementar aus meiner Sicht. Inhalte sollten immer Kraft sein. Auch das predige ich ja immer und immer wieder. Auch evidenzbasiert sollte das Kraft sein. Wie das dann aussieht, für das gibt es dann Trainer, hochqualifizierte Trainer, die wir auch ausbilden, dass die das auch tun können und gut tun können oder ihnen den Kindern hier die Werkzeuge an die Hand zu geben. Auch hier vielleicht wieder nochmal der Einwand, dass man immer die Eltern mit ins Boot holen sollte, damit sie auch verstehen, was Krafttraining bedeutet. Eben nicht diese Langhantel mit 300 Kilo, sondern dass da ganz, ganz viele Methoden gibt. Aber Krafttraining ist ein Punkt, ganz viel Freude dabei haben, ganz viel sprinten, ganz schnell laufen, lauter solche Dinge, die sind elementar wichtig. Und Athletik ist Athletik ist Athletik. Im Sommer kann man auch viel, vielleicht kann man sich einmal einen Judo-Trainer dazu holen, raufen, rangeln etc. All diese Dinge, all dieses zu tun, ich finde, das ist schon auch wichtig und richtig und gut. Nicht zu kompliziert. Ich bin auch der Meinung, dass wir dann ab und zu sehen wir dann den Wald vor lauter Bäumen nicht und denken, wir müssen da ganz, ganz, ganz komplizierte Periodisierungen aufbauen etc. pp., sondern erstmal ist es wichtig, wirklich auch mal zu trainieren. Wenn sie dann älter werden, in der U15, U17, U20, da kommt dann auch schon dieses Thema auch Belastung, Erholung etc. Ein bisschen spielt damit rein. Das ist ja auch ein Thema von dir. Und ja, jeder weiß, der mich kennt, so, richtig, Colin? Habe ich das richtig gesagt?
Jeder weiß, der weiß, dass er dich kennt.
Jeder weiß, dass er weiß, dass er mich kennt.
Jeder, der dich kennt, weiß.
Der weiß, so. Du hast sicher ein großer Verfechter von Trainings bin mit Intensitäten. Die Umfänge sind auch wichtig. Ich bin der Meinung, 3,5 Stunden im Kraftraum ist nicht zielführend, weil das einfach kein intensives Training ist. Nichtsdestotrotz muss es intensives Training sein. Also auch da, wir reden nicht immer nur von Regeneration, sondern wir reden auch von ganz klaren Intensitäten. Dann auch wieder, sage ich auch oft, die normative Kraft des Faktischen. Wann ist Frühtraining? Muss ich das vor der Schule machen? Kann ich das vor der Schule machen? Kann ich es zu anderen Zeiten tun? Wenn Ferien sind, bin ich der Meinung, ist es absolut frei gestaltbar, richtig? Colin, da muss nicht um 6:30 Training sein, finde ich jetzt. Oder siehst du das anders, Colin?
Nein, dem stimme ich absolut zu. Das ist so dieses frühe Training. Ich meine, du weißt es ja sogar noch viel, viel besser, was auch die Wissenschaft zur optimalen Leistungsfähigkeit von Uhrzeiten etc. sagt. Und da ist es halt auch nicht so, dass die sagen, hey, 6:30 ist die goldene Zeit, da muss jetzt unglaublich was rausgeholt werden. Es gibt natürlich äußere Umstände, die dazu führen, dass Trainingseinheiten nicht zu anderen Zeiten möglich sind, vor allem jetzt so Frühtrainingseinheiten, aber ja, gerade die Ferien, die du angesprochen hast, da kann man das schon anders gestalten.
Auch zweimal am Tag zu trainieren ist absolut zielführend. In einem gewissen Alter muss man einfach sagen, dass man auch auf die Umfänge kommt. Alles gut. Auch wieder da, wie gestalte ich das Ganze? Aber dafür gibt es auch wieder die Trainer und Trainerinnen, die sich damit auseinandersetzen. Aber das ist für mich einfach ein grundsätzlicher Punkt. Trainieren, trainieren, trainieren. Die Regeneration nicht vergessen, weil ohne Regeneration ist alles nichts. Aber nicht die Regeneration voranstellen, wenn ich nicht trainiert habe. Das finde ich ist so, dieses Pendel muss schon, darf nicht die eine oder die andere Seite zu stark ausschlagen. Das möchte ich hier mal auch nochmal klar darstellen. Weil ich denke, in den letzten Jahren war es oft so, dass das Pendel Richtung Regeneration geschlagen ist, wo man immer von, wir müssen regenerieren, regenerieren. Aber um zu regenerieren, muss ich auch erstmal ein bisschen trainieren. Das ist schon auch Teil der Wahrheit.
Ja, und muss man auch sagen, dass es auch Regenerationsmöglichkeiten gibt, die jetzt nicht zwangsläufig was damit zu tun haben, dass da zwischen jeder Trainingseinheit 3 Tage Pause sind, sondern da gehört eine gute Ernährung mit dazu. Schlaf. Da gehört ein guter Schlafrhythmus gehört damit dazu. Und da sind Spieler dann auch irgendwo selbst für verantwortlich. Auch wenn ich jetzt relativ lange trainiere und dann mit Sicherheit auch noch ein bisschen Adrenalin im Körper habe, ist alles gut. Aber auch dann muss sich irgendwo jeder Spieler die Frage stellen, ob er dann die letzte halbe Stunde noch irgendwie TikTok schauen muss oder ob er sagt, nee, komm, ich mache das Licht jetzt schon mal aus. Und versucht dann um 10 auch wirklich im Bett zu liegen, wenn ich am anderen Tag um, keine Ahnung was, 5:30, 6:45 wieder raus muss.
Bist du viel auf TikTok, Colin, eigentlich?
Moi?
Ja, wirklich?
Nein, tatsächlich noch nie gewesen. Noch
nie? Ich dachte, du bist so ein Tanzfanater, der sich immer so Tänzchen anschaut auf TikTok.
Ich glaube ehrlicherweise, dass du da auch ein bisschen in der Zeitschleife noch feststeckst. Ich glaube, da gibt es nicht nur Tanzen.
Nein.
Ich bin relativ sicher, dass sie ganz viele andere Sachen da auch machen. Aber
ich kenne es ja nur vom Hörensagen, deswegen.
Lass uns doch nicht als Blinde über Farben reden. Ich glaube, das hilft uns jetzt nicht weiter.
Ach so, ich dachte, wir reden jetzt. Ihr redet da mit einem Experten auf TikTok.
Nein. Ja, aber was ich sagen wollte zu dem Thema, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, auch verschiedene Bewegungen, Sportarten, auch das finde ich in gerade den jüngsten Altersklassen absolut legitim oder vielleicht sogar wünschenswert. Ich finde es gut, wenn Vereine viel Training anbieten, Aber man muss auch nicht davon ausgehen, dass ein Achtjähriger fünfmal die Woche zum Training kommt. Wenn der sagt, der kommt zweimal und du hast jetzt Judo zum Beispiel angesprochen und geht einmal noch zum Judo oder nochmal zum Fußball oder zum Basketball, dass da keine Angst davor hat, dass die Spieler gleich abwandern, sondern dass es gut ist, wenn die Spieler polysportiv ausgebildet werden. Das heißt, wenn sie viele Sportarten machen, und das kann man natürlich einerseits so lösen, dass man diese Sportarten selbst intern im Verein anbietet. Korrekt,
finde ich auch, ja.
Dass man da ganz viel macht. Oder man sagt eben, das ist völlig okay, wenn die Kinder auch in anderen Vereinen noch tätig sind. So oder so ist es für die Bewegungsausbildung der Kinder nur hilfreich. Und ja, aber wie gesagt, wir haben ja jetzt in vielen Vereinen auch die Möglichkeit, dass da viele hauptamtliche Trainer Gott sei Dank jetzt sind, die viel Training anbieten. Und wenn das dann eben so abwechslungsreich gestaltet wird, ist das ja schon eigentlich ein sehr, sehr guter Weg.
Auch so im Fünf-Sterne-Programm die Heidelberger Ballschule, wo auch die Vereine die Möglichkeit haben, dort die ganzen, auf die ganzen Programme zuzugreifen. Auch das ist immer ein gutes Werkzeug. Ja, und nochmal, ich will es nur unterstreichen, die können das auch in anderen Vereinen machen. Ein Eishockeyverein kann aber auch Dinge zu sich holen. Ja, Trainings anzubieten, und dann hole ich mir halt einen Judo-Trainer oder einen Boxtrainer oder je nachdem jemand anderes, und Basketball spielen, Handball spielen, auch solche Dinge, auch diese Grundzüge der Taktik in Anführungszeichen oder der taktischen Prinzipien, Dreiecke zu bilden etc., das kann ich mir auch dort holen, und das finde ich jetzt ein guter Übergang in dieses Thema Technik-Taktik, weil auch dort kann man ja einiges machen im Sommer, richtig, Colin?
Ja, absolut. Also Technik habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Ich finde es zwingend notwendig, dass im Sommer weiter an der Stocktechnik gearbeitet wird, egal ob das jetzt mit Kugeln ist. Da gibt es ja die verschiedensten, entweder nur diese Holzkugeln oder eben auch Kugeln, die Puck-gleiches oder Puck-ähnliches Gewicht haben. Auch das gibt's, wo man hervorragend mitarbeiten kann, und dann ja auch wahlweise noch Pucks, ja, Straßenpucks, Green Biscuits, solche Dinge. Dass man da individuell was macht. Und auch da ist ja so, dass die Regelmäßigkeit macht. Das muss nicht jeder irgendwie am Tag eine Stunde machen, sondern 10, 20 Minuten, die man irgendwie noch erübrigt. Und das ist dann schon absolut hilfreich. Und auch in der organisierten Form im Training, dass man dann meinetwegen mit Passübungen arbeitet, lassen sich auch in der Turnhalle, muss man immer so ein bisschen gucken, ja, der Hallenwart und der und der getapte Schläger vor allem, die sind oft nicht so große Freunde, wenn es dann die dicken Striche auf dem Boden gibt, aber in ganz vielen Hallen ist das, wenn kein Tape mehr am Schläger ist, auch überhaupt gar kein Problem, und da wird es dann auch geduldet, dass man da regulär diese Passübungen macht, Passübungen, die man auch auf dem Eis macht, dass die Kinder schon mal die verschiedenen Übungsformen kennenlernen, schon mal ein bisschen die Laufwege kennenlernen, mit dem großen Vorteil, dass man sich eben nicht aufs Schlittschuhlaufen konzentrieren muss, sondern dass der Kopf und das, was man da so braucht, alles frei ist, um den Fokus auf die Hände und auf die Passqualität zu legen. Das finde ich hervorragend, wenn man das macht, und das, denke ich, ist auch für jeden umsetzbar. Und auch was jetzt taktische Dinge angeht, Spielform, du hast die Heidelberger Ballschule gerade schon angesprochen, dass da auch die Kinder die verschiedensten Spielformen kennenlernen, auch zum Beispiel völlig legitim in älteren Altersstufen, wenn man jetzt meint, man müsste mal einen Aufbau trainieren, auch der lässt sich mit dem Handball trainieren, ja, wenn es so ein bisschen darum geht, Laufwege zu finden, freie Räume zu finden, all solche Dinge, das kann man wunderbar abbilden. Jokerspiele, all das, was sonst auch in den Spielformen auf dem Eis gefordert ist, da lässt sich unglaublich viel machen.
Vielleicht noch eine Sache oder mehrere noch. Auch bei dem Thema Athletiktraining, jetzt werde ich irgendwas sagen, was ich oft sage, versucht Athletiktraining auch draußen stattfinden zu lassen. Und es darf auch regnen. Das geht, ehrlich, im Sommer, das ist absolut akzeptabel, dass auch mal regnet, und man muss dann kein Training absagen, weil es regnet. Das ist wirklich total okay. Das geht. Ich wollte es nur sagen, weil ich schaue dich jetzt an, Colin, weil du bist ja ein Eishockeyspieler, und du bist ja, wenn es regnet, dann schmilzt ja ein Eishockeyspieler. Deswegen möchte ich nur nochmal betonen, du wirst nicht schmelzen, ist total okay, auch wenn es regnet, ist alles gut. Auch wenn du mit deinem Sohnemann dann Training hast und da regnet es, man kann das Training stattfinden lassen, Colin, okay?
Das, ja, bin ich ja froh, dass du das sagst.
Ja, weil aber sonst hättest du nicht dran gedacht. Sonst hättest du sofort wieder in deine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und hättest gesagt, Training abgesagt, weil da ist eine graue Wolke.
Aber ich weiß gar nicht, ob Regen so ein Problem ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich mittlerweile dank der Erderwärmung ja mehr Probleme haben mit Hitze, wo dann die Nadel so Richtung 30 Grad geht. Und dann,
und auf dann einmal, was ist dann?
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, dann schreien viele und jetzt gibt es hier gleich einen Hitzschlag. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, dass egal wie das Wetter ist, dass es immer nur eine Frage dessen ist, wie gestalte ich als Trainer dann dementsprechend mein Training. Ich muss jetzt da bei 30 Grad vielleicht nicht die Kinder von der Intensität her an ein unglaubliches Limit treiben, aber ich kann clever so trainieren, dass es egal, wie die Wetterlage ist, auch möglich ist. Sei denn, jetzt kommst du natürlich, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt auch nicht auf dem Sportplatz vom Blitz getroffen werden, aber
ja gut, das bis ist es, wirklich bis das
Einzige. Soweit, ja eben, aber bis es soweit ist, na, ich gebe dir ja völlig recht. Ich meine, Greg Post, der hat damals gesagt, wenn du in den Regen schießen kannst, dann kannst du immer schießen.
Ja, da hat er den Unrecht, der Freund.
Das war, da haben wir Schusstraining, da stand das Wasser auf den Schussplatten. Haben wir trotzdem gemacht.
Kontextinterferenz at its best.
Absolut.
Also von dem her, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das höre ich auch so oft, oh, das ist so warm, da kann ich trainieren. Ach, komm mir auf, ehrlich. Das ist, nein. Du hast vorher eine Situation angesprochen und da bin ich d'accord. Wenn es jetzt wirklich total zu blitzen anfängt, dann sage ich, dann muss ich runter von dem Gedöns. Aber ansonsten raus auf den Sportplatz, irgendwo Tatanbahn, dann Fußballplatz etc., Rasen, irgendwas, Kunstrasen, ja, dann ist es halt mal warm. So unknown. Ich finde auch noch eine Sache, was es auf alle Fälle wert ist, nochmal zu unterstreichen, ist dieses, ich nenne es mal Trainingshappen. Immer wenn wir auch von Training reden, auch in Technik-Taktik, dann oft kommt das Bild, ich brauche eine Stunde, muss eine Stunde trainieren. Ist einfach nicht so. Ja, dann ich muss mich da nicht elaboriert 50 Minuten aufwärmen, sondern ein kurzes Aufwärmen und dann trainiere 15 Minuten, habe ich ein paar Mal geschossen und dann gehe nach Hause. Und das mache ich oft und oft und oft und oft. Aggregation of marginal gains. Kleinvieh macht auch Mist, auch das ist in der Wissenschaft klar so, dass es viel besser ist, öfter und kürzer zu trainieren, als immer in großen Happen. Deswegen auch da Angst nehmen, auch den Spielern, finde ich. Richtig, Colin? Auch mal zu sagen, hey, das ist total okay. Wenn wir sagen, wir gehen jetzt ein bisschen schießen, das dauert eine Stunde. Das können auch 10 Minuten sein oder 15 Minuten.
Ja, absolut. Ist oft auch, du hast ja schon angesprochen, oft auch zielführender, einfach aufgrund dessen, weil ich jetzt, wenn ich beim Schießen bin, ich muss da nicht, da geht es nicht nur um Volumen. Also, dass ich da jetzt, keine Ahnung, 500 Schüsse jeden Tag mache. Aber wenn die 500 Schüsse, wenn die nach Schuss 25 alle scheiße werden, dann trainiere ich halt auch nichts Gutes, sondern im Gegenteil, ich zahle eher auf das Konto von einer schlechten Bewegung ein, als dass ich sage, hey, ich nehme jetzt 20 Minuten, schieße wirklich meinetwegen 100 gute Schüsse, da achte ich auf jeden einzelnen Schuss. Und dann ist das viel, viel besser. Und dann habe ich 20 Minuten gemacht und dann muss ich auch nicht das Gefühl haben, boah, das reicht jetzt nicht. Ja, gibt's ja auch, ne? Das war ja, jetzt habe ich irgendwie 20 Minuten. Oh, das ist jetzt gar kein richtig. Doch, das war jetzt ein gutes, konsequentes Training. 20 Minuten, fertig und gut ist. Weil meistens, sind wir auch ehrlich, bleibt's ja nicht dabei, dass die Kinder dann jetzt in dem Alter nur diese 20 Minuten trainiert haben, sondern die haben ja dann oft auch noch ein Vereinstraining und so. Weil auch da, wenn wir jetzt beim Thema Schießen nochmal kurz bleiben, das ist halt auch, das muss man schon sagen, infrastrukturell für viele Vereine schwer abbildbar. Mhm. Auch, weil vor allem auch da die zeitliche Planung, das macht halt oft auch wenig Sinn. Dann sind dann 4, 5, 6, 8 Kinder, die dann irgendwie auf ein Tor schießen, dann müssen die sich permanent abwechseln, dann müssen die Scheiben einsammeln und. Und da hast du, dann hast du wirklich 1,5 Stunden trainiert und hast aber vielleicht 15 Minuten nur geschossen oder 10. Und deswegen auch da, Schießen ist halt echt so ein klassisches Ding, da kann man unfassbar im Sommer dran arbeiten, weil im Winter auch wenig Zeit auf dem Eis gefunden wird, wirklich dezidiert an der Schussqualität zu arbeiten, an der Schusstechnik zu arbeiten. Das ist halt so ein Sommerding und wer es irgendwie leisten kann, dass man irgendwo zu Hause sich was einrichtet, wo geschossen werden kann, dann möchte ich die Leute nur ermutigen, versucht das irgendwie hinzukriegen. Und weil dann geht's. Dann bist du wirklich jeden Tag und mal eben irgendwie 20 Minuten und die machst du dann nur für dich, musst dich mit keinem abwechseln, kannst dich auf dich konzentrieren. Einzige, vielleicht dann großer negativer Aspekt diesbezüglich ist, dass es halt vielleicht nicht gecoacht wird. Und da müsste man dann mal mit dem Trainer sprechen, ob es möglich ist, Videos mal zu schicken oder sonst irgendwas. Aber auch da, denke ich, werden Trainer für bereit sein.
Korrekt. Und auch ab einem bestimmten Alter ist es ja auch so, dass ich ja schon einiges an Coaching erfahren habe in meinem Leben und dann sich selbst zu reflektieren und sagen, war das ein guter Schuss etc. pp. Auch das muss ja irgendwann möglich sein. Also spätestens U17, U20 finde ich, oder auf alle Fälle U20 ist das wartbar. Und nochmal zu diesen kurzen Zeiten, auch wie du sagst, jetzt 100 Schüsse und dann baue ich noch ein bisschen Kontextinterferenz ein, mache das ein bisschen anders etc. immer wieder mal und schwuppsdiwupps passieren da magische Dinge. Ohne trainieren wird es ja auch nicht gehen, das ist auch so. Also wenn ich immer auch öfter sage, das passieren magische Dinge, dann brauchen die auch ein bisschen Zeit. Aber dieses öfter und vielleicht auch dann kürzer zu trainieren, immer wieder, finde ich extrem zielführend, besonders bei dieser Techniksache. Inline, Und Colin, jetzt, weil das ist auch, wird immer Thema sein und immer eins bleiben, jetzt kommst du.
Ja, kann super gut sein, kann auch mal nicht so gut sein. Auch das ist von mir da, beziehungsweise aus meiner Sicht, einfach auch eine Art und Weise dessen, wie man damit umgeht. Wenn man jetzt einfach, das ist aber auf dem Eis auch so, ne? Wenn ich die Kinder jetzt einfach wild durch die Gegend laufen lasse und permanent und keiner irgendwie auch ein bisschen auf die Bewegung achtet, können sich da schon auch Dinge einschleifen, die vielleicht auf dem Eis nicht optimal sind. Ich kann aber Inlineskates hervorragend als Trainingstool nutzen, wenn ich ein bisschen auf die Technik achte. Ich kann es für Ausdauersachen nutzen. Ne, wir sind auch früher dann wie immer irgendwie um den Parkplatz gelaufen und Runden gelaufen und solche Dinge. Also auch das geht. Wie gesagt, immer aus meiner Sicht, das ist ja auch jetzt mein Steckenpferd, dass man auch da die Technik bisschen im Auge behält und das dann jetzt über die zunehmende körperliche Belastung da nicht dann irgendwie unglaubliche Dinge im negativen Sinne passieren, dass die Füße nur noch ganz auseinander sind und man keinen Abstoß mehr hat etc. Das sind so alles Sachen, die man aus meiner Sicht im Auge behalten sollte. Ja, und dann, wie gesagt, da kann man schon viel mitmachen. Ob man jetzt nur spielt, das wäre jetzt so das Ding. Ne? Ja, auch da, man kann ja auch in ein Hockey spielen. Das ist auch da ist unglaublich viel drin, was Eishockey ähnlich ist. Aber auch da so ein bisschen gecoacht, das Ganze, das wäre halt schon nicht schlecht, wenn sich da einer auch ein bisschen mit auseinandersetzt und die Kinder ein bisschen beobachtet und auch dann mal an der einen oder anderen Stelle korrigiert.
Ich meine, das hat man jetzt bis jetzt auch gehört, wir machen jetzt keine dezidierten oder gehen hier Trainingspläne durch, sondern das ist auch nicht der Punkt, weil dafür gibt es dann die Trainer und Trainerinnen, aber eben dieses auf so eine, in Anführungszeichen, Metaebene zu heben, was eben wichtig ist und man mit Inline, um das jetzt auch nochmal herauszuheben, es kann Werkzeug sein, absolut zielführend, wie immer. Man muss eben nur wissen, wie man damit umgeht, aber dafür gibt es ja dann die Trainer und Trainerinnen. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, diese Trennung immer Goalies-Feldspieler, die kommt auch ganz oft vor. In den unteren Altersklassen etc. beim Training, das ist vollkommen egal. Lass die immer alle zusammen machen, das ist alles gut. Wenn sie mal ein bisschen älter werden, ist schon so, dass ein Goalie ein bisschen etwas andere Hüftmobilitäten braucht. Aber ansonsten grundsätzlich Krafttraining, Ausdauertraining etc., das ist alles exakt dasselbe. Und ich möchte sogar behaupten, da bin ich jetzt gespannt, was du meinst, Colin, dass auch ein Goalie, wenn der ein bisschen passt und so weiter, dass er dann nicht in der Hölle im Fegefeuer verbrennen wird.
Ja, absolut. Also da auch, das handhaben wir übrigens jetzt auch bei der U9 so, dass da die Torhüter ihre Torwartschläger mit dabei haben. Ich quäl die jetzt da nicht unglaublich, dass die mit der Fanghand und so das machen müssen, was man, denke ich, aber trotzdem auch machen könnte.
Könnte, richtig.
Ja. Aber da, und wenn die passen, da achten wir schon aber auf dann so Dinge wie, dass die untere Hand, dass die halt dann in der ordentlich, dass die gedreht ist, dass der nicht greift wie ein Spieler, weil das im Spiel nicht machen würde. Der hat dann keine Fanghand an, aber der hat dann schon die Hand so, dass er die so umgedreht hat, als hätte er eine an. Und aber auch Stocktechnik, all solche Sachen. Ich meine, auch Schusstraining. Ja, habe ich es vorhin angesprochen, aber auch wenn jetzt mein Sohn oder meine Tochter Torhüterin ist, Torhüter, dass ich dann auch zu Hause gerne mir so ein Tor aufbauen kann, wo die schießen können. Weil auch das wird immer relevanter. Du machst ja sowieso immer mehr als viel Werbung dafür, dass es der sechste Feldspieler ist und dass sie auch so behandelt werden. Und Aufbauspiel, ich meine, wir reden auch mit dem Sebastian Vogel ja auch über diese Dinge, über unseren Bundestorwarttrainer, der auch diese ganzen Sachen alle sehr befürwortet. Da feuerfrei, lass die Torhüter das alles machen.
Hast du noch was, abschließende Perle der Weisheit zum Thema Sommertraining? Möchtest du nur irgendwas sagen?
Nein, weil da bist ja du der Spezialist. Vielleicht eine Sache vielleicht noch nur kurz am Rande, dann eben auch von dir, dass auch da die Leute das draußen mal gehört haben, dass nicht jeder Siebenjährige einen Bandscheibenvorfall kriegt, wenn er mal eine Rolle vorwärts macht. Das wäre vielleicht, ja, weil auch da, es gibt immer wieder Eltern, die sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind sowas macht. Da bin ich halt anderer Meinung, aber deswegen spiele ich den Ball nochmal an der Stelle zurück an den Experten.
Ja, also auch da absoluter Chor. Die können, sollen extrem viel machen in diesem Bereich, Rolle vorwärts, rückwärts etc. Eben, was ich schon angesprochen habe, raufen, rangeln, hangeln, sich irgendwo raufziehen, klettern, alles in dem Bereich ist möglich, Hindernisparcours aufbauen und so weiter. Es kann passieren, dass ihm ein Kind wehtut, ist so. Das ist Teil der Wahrheit, das muss man auch so anerkennen. Es wird mal blaue Flecken geben und so weiter. Das ist auch so. Nur langfristig für die Entwicklung von so einem Kind ist es so, so, so wertvoll. Und das würde ich jetzt auch so behaupten, ist in der Wissenschaft komplett auserzählt, wie wichtig solche Bewegungserfahrungen sind für die Entwicklung, auch für die kognitive Entwicklung von einem Kind übrigens. Wie viel, wenn man sieht, wie viel besser auch Kinder oft in der Schule dann Leistungen erbringen können, wenn sie auch in eine gewisse körperliche Voraussetzungen haben. Deswegen, ja, Krafttraining, generelles Training, Beweglichkeitstraining, alles etc. Lasst sie Bewegungserfahrungen machen, lasst sie auch mal fallen. Die dürfen auch mal stürzen, die dürfen auch mal einen blauen Fleck haben. Das wird passieren.
Ja, und das finde ich ganz wichtig. Und dass man da nicht überreagiert, auch in den Spielen, wenn die Kinder mal spielen und sie mal so an einem Ball zerren oder so und dann mal einer hinfällt. Und auch da, wenn wir ja auch viel über ja, so eine Trainingskultur auch sprechen, dass dann nicht die Kinder sich angewöhnen, dass dann immer gleich 10 Kinder dann den Sanitäter spielen und alle immer noch 500 Mal fragen, wie geht's dir denn und was ist denn, sondern weiter. Aufstehen, weiter. Weil jetzt müssen wir schon auch irgendwo ein bisschen die Realität im Blick behalten. Eishockey ist ein Sport, wenn man wirklich plant, den langfristig weiter durchzuführen, da kommen Schmerzen auf einen zu, weil da kommen halt Leute, die den Puck von einem haben wollen und die fragen nicht danach, sondern die wollen sich den holen. Und da gehört es schon irgendwo auch dazu, dass man sich an solche Dinge ein bisschen gewöhnt und dass man dann auch den Kindern gleich die Message mitgibt, komm. Geht schon, mach mal weiter. Wohlweislich, dass die Trainer natürlich immer einen Blick darauf haben sollten, wie ist die Situation entstanden, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, kann da jetzt wirklich was Schlimmes passiert sein oder ist da jetzt mal einmal nur jemand kurz auf sein Knie gestürzt?
Korrekt. Und da kann man auch nicht missverstanden werden, weil das ist oft so, oder man, das ist, wenn man da missverstanden wird als Trainer, dann oft nur, weil bestimmte Menschen das dann auch genauso wollen. Die wollen dann, dass man hier irgendwas rein interpretiert, weil nochmal, wenn ein Kind hinfällt, dann fällt es mal hin. Auch dieses eben, wie ich vorher gesagt habe, Kämpfen etc., da wird es mal einen blauen Fleck geben, das ist total okay.
Ja, und also jetzt ist ja Sommerzeit, also da will ich nicht wissen, wie viele Eltern jetzt ihre Kinder auf einmal das erste Mal in kurzer Hose sehen und sich fragen, wo die ganzen blauen Flecken herkommen. Weil die kommen ja nicht vom Training, die kommen ja von überall. Und da sagt dann nie jemand was und im Training ist es dann auf einmal, genauso wie beim Krafttraining, ist dann auf einmal ein großes Problem, wenn das Kind mal einen blauen Fleck hat. Also da, nur auch da der Appell nochmal, geht da gelassen dran, da kommt man schon mit klar.
Das gehört zur körperlichen Entwicklung, gehört das einfach an und zum Training dazu. Danke Colin, bleib unbesiegbar, bis ganz bald und danke fürs Dasein. Ciao Colin.
Ciao.